Neues Jahr, neues Glück. Der Kryptomarkt startet mit einem Paukenschlag in 2026. Bitcoin springt auf $93.000. Die Memecoin-Marktkapitalisierung legt um mehr als 20% zu. Ist das der lang ersehnte Risk-On-Modus und der Vorbote für eine breitere Markterholung oder tappen Anleger einfach in die erste Bullenfalle des Jahres? Wir analysieren, ob frische Liquidität in den Markt fließt, welche Sektoren jetzt profitieren könnten und ob Bitcoin bereit ist, die Korrektur aus dem Vorjahr endlich hinter sich zu lassen.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, deinem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin und Kryptowährungen. Wir betrachten die relevantesten Charts und Indikatoren, diskutieren die wichtigsten News und Fundamentals und analysieren für dich den Kryptomarkt. Und das jeden Montag. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Die Aussagen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung dar. Es handelt sich um die persönlichen Einschätzungen unserer Redakteurinnen und Redakteure. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's!
Damit herzlich willkommen zum ersten BTC Echo Invest des neuen Jahres. Es ist Montag, der 5. Januar. Ich bin Johannes Maxwaite und bei mir auch im neuen Jahr unser Marktexperte und Chartflüsterer Stefan Lübeck. Grüß dich, Stefan. Bist du unversehrt ins neue Jahr gestartet?
Ja, hi Johannes, hallo ihr Lieben. An dieser Stelle auch nochmal ein frohes und hoffentlich erfolgreiches, gerade investmenttechnisch, Handelsjahr, bisschen ein Jahr 2026. Ich bin diesmal tatsächlich auch ruhig ins neue Jahr gerutscht. Darf ja nicht verwundern, in Berlin ist ja immer die Hölle los. Aber auch zum Jahresanfang, du hast schon gesagt, auch am Markt geht mal wieder ein bisschen was. Wollen wir mal gucken, ob das dann nachhaltiger ist.
Ja, und wenn ihr noch auf der Suche seid nach möglichen Trade-Ideen, natürlich alles unter dem Deckmantel No Financial Advice, dann schauen wir doch mal direkt in den Altcoin-Space und die Altcoins of Interest für diese Woche. Wir starten mal mit dem gefallenen Helden aus 2025, Hyperliquid. Ist auf Wochensicht tatsächlich unverändert, hat jedoch seit so Anfang Dezember ordentlich gelitten und die Gründe dahinter sind vor allem Token-Unlocks bzw. der FUD darum. Im Vorfeld zum ersten Unlock im November gab es ja ein massives FUD. Die Rede war von teilweise 300 Millionen US-Dollar an Token, die freigeschaltet werden monatlich. In Wahrheit zeigt sich aber, dass es deutlich weniger sind als gedacht. Und das zeigt auch der nächste Unlock am 6.1., also morgen. 1,2 Millionen Hype werden hier freigeschaltet. Das sind rund $30 Millionen. Ich glaube nicht, dass die jetzt, selbst wenn die alle auf den Markt strömen, wirklich signifikanten Kursbeeinflussungspotenzial haben. Offenbar ist es also nicht im Interesse des Teams, den Kurs auch mit den Unlocks zu crashen. Das war eigentlich im Vorfeld so ein bisschen klar, aber wie gesagt, der FUD existierte einfach. Und anders als bei anderen Token muss man auch bei Hyperliquid sagen, gibt es keine VCs, die Token wirklich auch zu Geld machen müssen. Kürzlich hat man sogar 13% des Hype-Angebots vernichtet und ja, die kommen letztendlich aus dem Assistance Fund, also das, was eigentlich Hyperliquid immer mit diesen Buybacks macht. Der Bullcase ist für mich im Grunde weiterhin intakt, vor allem wenn mehr Risikofreude im Markt zurückkehren sollte, dazu oder darüber sprechen wir gleich noch mehr. Also positiv hervorzuheben, einfach nach wie vor, Hyperliquid führt die Liste der Blockchain-Projekte mit den höchsten Einnahmen an auf 24-Stunden-Sicht und generell auch in den letzten Wochen war Hyperliquid immer oben mit dabei, also weiterhin eine sehr lukrative Plattform, sehr lukratives Protokoll und zudem entwickelt sich das auch einfach immer weiter und will nach und nach auch in den RWA Perpetual Space rein, das heißt könnte zunehmend an Beliebtheit gewinnen. Negativ muss man aber tatsächlich hervorheben, dass ja die Perps natürlich mit der abnehmenden Risikofreude in Q4, da ging so ein bisschen die Luft raus und jetzt ist auch ein bisschen Konkurrenz dazu gekommen, nämlich Leiter, ein sehr spannendes Projekt, der Token Lit ging Ende Dezember an den Start per Airdrop. Und hier haben wir es mit einer Perp-Dex von einem ehemaligen Citadel-Trader Wladimir Nowakowski zu tun. Es ist so als ETH-L2 aufgebaut mit ZK-EVMs und zu den Investoren zählen unter anderem Peter Thiel, Coinbase und Robinhood. Also nicht Peter Thiel direkt, sein Founders Fund, wie es heißt. Und mein Bullcase für Leiter ist im Grunde, dass Leiter das quasi Backend für TradFi Equity Retail Trader werden könnte. Also die Schnittstelle mit Robinhood da auf jeden Fall gut schlägt. Und viele hoffen da jetzt auch nach dem Leiter-Airdrop auf einen Hyperliquid-ähnlichen Run. Das haben wir bei Hyperliquid gesehen. Im November 24 startete direkt los und eben weil es keine VC-Unlocks gab, sprang der Kurs dann von $3 auf $30 oder so. Und einen ähnlichen Lauf sehen manche nun auch bei Leiter für möglich. Und sollte das so kommen, dann könnte das auf jeden Fall sehr viele Marktanteile von Hyperliquid nehmen. Es wäre ein ambitioniertes Ziel von Leiter, jetzt Hyperliquid einzuholen, muss man sagen. Die haben aktuell $700 Millionen Market Cap. Aber wenn ich mir so angucke, dass Aster, also die andere Perpetual Dex, die ja mit Hyperliquid konkurriert, bei 1,8 Milliarden liegt, dann sehe ich da schon Potenzial für, dass es hier zumindest zu einem Flippening kommt. Das ist immerhin ein bisschen mehr als 2x von hier entfernt. Ich habe deswegen halt auch beide im Portfolio. Also ich habe Hyperliquid weiterhin $130 akkumuliert und auch angefangen, Lighter zu kaufen und war tatsächlich auch Airdrop-Empfänger. Stefan, wie stehst du dazu? Hyperliquid oder Lighter? Hast du eine Meinung?
Ja, ich habe tatsächlich auch mal gerade schnell nochmal spontan den Chart rausgeholt. War eigentlich so gar nicht geplant. Ich glaube, Hyperliquid haben wir genug gesprochen. Wir haben beide auch im Vorhinein in den letzten Folgen immer wieder gesagt, dass wir ich habe, glaube ich, angefangen bei $28 zu akkumulieren, bei, ich glaube, $23 dann die letzte Position aufgebaut. Hat sich ein bisschen erholt in letzter Zeit, kriegt aber eben gerade, habe ich gesehen, wieder ein bisschen einen drüber und handelt tatsächlich gegenüber anderen Coins, die wir nachher uns gleich noch anschauen, Meme-Coins oder auch Bitcoin oder so, weiterhin deutlich unterhalb seiner 50-Tage-Linie. Also es ist aktuell noch ein bisschen Underperformer. Zumindest mal hat aber der Bereich, den Johannes und ich angekündigt haben, dass wir so Chancen haben, in die tiefen 20er-Bereich irgendwo reinzufallen, hat erstmal gehalten. Da sehen wir jetzt gerade erstmal einen Boden, das ist soweit positiv. Zu Leiter, ihr seht den Chart gerade aktuell. Wir sind vorab beide in beidem investiert, tatsächlich. Ich rechne bei Hype aber weiterhin ich sehe die größeren Chancen, muss ich sagen. Leiter sicherlich, ja, dadurch, dass Peter Thiel dabei ist, Founders Fund, große Nummer, logischerweise auch im TradFi-Space, dürfte Leiter meiner Meinung nach an Fahrt gewinnen noch. Und ich sehe auch der Chart, wenn man den so ein bisschen anguckt, haben wir gesehen, ihr seht hier den 4-Stunden-Chart, wir haben in der Spitze auf 2,25 runter am 30. Dezember. Jetzt erholen wir uns gerade und haben seitdem genommen so eine Handelsspanne zwischen 2,30 und 2,80, 85 ausgebaut. Da brechen wir jetzt aktuell so ein bisschen drüber aus. Ich denke, halten wir uns über der 2,85, haben wir durchaus eine Chance, erstmal in Richtung 3,30 zu laufen. Das war quasi die Abrisskante hier vom 29. Dezember, die ja erst Support war, dann wurde die abverkauft. Jetzt holen wir uns die, erstes Kursziel, geht es dann drüber, sehe ich wieder eine Chance durchaus in Richtung Oberkante bei 3,80. Perspektivisch sehe ich nur mit dem Leiter vielleicht eine Vorstellung haben und ich glaube, da wäre er, was auch die Fees, die generieren, im Verhältnis zu Hyperliquid, auch der Größenordnung nochmal eingeordnet, sehe ich so eine Chance, vielleicht $5, eventuell sogar Übertreibung, vielleicht auch $7 möglich. Jetzt stehen wir, wie gesagt, bei 3, also sprich perspektivisch 100% Kurspotenzial, darauf setze ich, das halte ich insofern für möglich. Insofern schauen wir mal.
Ja, gerade ist noch ein bisschen früh, ne? Also ich glaube, die fette rote Kerze, die wir sehen, wird wahrscheinlich damit zu tun haben, dass viele Airdrop-Farmer auch erstmal verkauft haben. Zudem ist Leiter auch gerade nur auf der eigenen Plattform handelbar. Man kann zwar Perps handeln auf Hyperliquid, aber Spotmärkte aktuell nur bei Leiter und ich glaube, jetzt in den nächsten Tagen erst fangen dann so Coinbase und Co. an, das Asset zu listen. Also auf jeden Fall auch noch mit Volatilität zu rechnen und natürlich ist das Ganze hier an der Stelle keine Anlageberatung.
Das haben sie übrigens bewusst gemacht, ne? Dass sie extra das nur auf Leiter erstmal hatten, weil sie Angst hatten, dass wenn sie es direkt überall launchen, sie wollen das eher so staffelweise machen. Nur mal zur Erinnerung, wenn Coinbase und so, die kommen dann, Hyperliquid gibt es bis heute nicht auf Binance, ne? Also das ist auch so ein Ding, weil logischerweise CZ mit seinem Asta wurde sehr schnell gelistet, Hyperliquid ist der große Konkurrent. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich Binance damit schwer tun wird, zeitnah Leiter dann zu launchen, weil es einfach quasi eine Konkurrenz zum eigenen Produkt ist, aber wird man sehen.
Ja genau, das ist auch so. Maximal Perpetual-Märkte wie bei Hyperliquid, dass dann man theoretisch auch Short gehen kann mit Hebel. Das wird erlaubt sein, aber Spot-Märkte sehe ich auch kritisch, dass das wahrscheinlich nicht kommt. Daher vielleicht bei Coinbase oder Coinbase hat schon angekündigt, dass sie es machen werden. Wie dem auch sei, ein Anstieg von Leiter und generell dem Aufstieg der Perp-Dexes war ja ein großes Narrativ für 2026, das ich auf dem Zettel hatte, wie auch in unserem Invest-Feiertag-Spezial besprochen. Wenn ihr das verpasst habt, hört doch gerne nachträglich in die beiden Folgen von Stefan und mir hinein, wo wir eben einen Ausblick für dieses Kryptojahr geben. Von allen Vorhersagen und Ausblicken, die wir ja kurz vor Jahresende gehört haben, stand folgendes Ereignis vermutlich auf den wenigsten Zetteln. Ein Meme-Coin-Comeback, aber der Markt macht nun mal, was Märkte eben gerne machen, überraschen. Sentiment verzeichnet ein wöchentliches Wachstum von 20% der gesamten Meme-Coin-Market-Cap, stehen jetzt bei ca. $45 Milliarden. Und zu den größten Gewinnern in den letzten 7 Tagen gehören halt Coins wie Pepe 54%, Useless 54%, trifft eigentlich auf den Punkt, was mit Meme-Coins gemeint ist, Morg 38%, Dog 36%, Bonk 34% und Floki 33%. Also wir sehen, die guten alten Hundetoken kommen auch zurück. Es kommt als Überraschung, da viele Experten die Branche quasi für tot erklärt hatten. Wobei man ja auch sagen muss, wir sind noch weit entfernt vom Market Cap High bei 51 Milliarden Dollar. Stefan, woher jetzt dieser plötzliche Anstieg? Worauf ist der zurückzuführen?
Ich sehe übrigens Minecoin, wo ich noch drin investiert bin, tatsächlich eine kleine Position, einfach weil ich es lustig finde. Fartcoin ist hier gar nicht aufgeführt. Der steht da auf einem ähnlichen Niveau. Die haben auch so 40-50% gemacht. Wie immer, das einfachste Narrativ greift dann vielleicht am schnellsten, so einfach kann man es beschreiben. Und dann auch, wenn man ein bisschen so Krypto-Twitter schaut, die Colts und Influencer machen dann im Endeffekt ihr Übriges. Ich sehe aktuell, dass sie wieder ganz aktiv sind. Wenn man einfach mal so sucht unter aktuellen Sachen, dann findet man, überwerfen die sich wieder mit, jetzt geht's richtig los bei den Meme-Coins und die schreien schon alle neue All-Time-High-Safe etc. Deswegen ein bisschen vorsichtig sein. Vorteil, den Memes haben, die Leute können sich logischerweise damit einfach identifizieren etc. Ich finde übrigens eine der, und ich glaube, der wird hier auch nicht aufgeführt, der einzige Meme-Coin, no financial advice an dieser Stelle, weil ich da auch eine kleine Position habe, der wirklich es vielleicht geschafft hat, vielleicht kleiner Exkurs, der es geschafft hat, zu einem Brand zu werden, meiner Meinung nach, weil er auch mit Walmart verbunden ist, Pudgy Penguins. Und die hatten jetzt auch vor ein paar Tagen erst in Las Vegas waren die auf der Sphere. Also die haben tatsächlich da auch Kohle in die Hand genommen. Und soweit ich das verstehe, verdient der Brand Pudgy Penguins tatsächlich auch Geld. Also im Grunde genommen, das ist nicht so, wir haben da jetzt ein Meme-Coin, das sieht ganz lustig, ist irgendein Hund und ist gut, sondern die haben im Grunde genommen es geschafft, so diesen nächsten Schritt vielleicht ein Stück weit zu machen, dass so an dieser Stelle vielleicht so ein bisschen, dass der außen vor ist, aber auch stark performt. Das war auch tatsächlich einer der ersten Meme-Coins, die noch vor Flucky Bonk und Pepe losgelaufen sind, in der Woche davor schon. Generell haben die den Vorteil, allesamt, von dem wir gerade geredet haben, dass keine VCs drin sind. Und wir haben immer gesagt, VCs sind Overhead. Overhead bedeutet immer, wenn VCs da sind zu irgendeinem Coin, können die einfach sagen, okay, wir haben hier so und so viele Coins, wir fangen mal an, in diesen steigenden Markt rein zu verkaufen. Das ist dann einfach immer Gegenwind, das haben wir in dem Sinne dort nicht. Aber schaut man mal auf die Charts im Dezidiert von Pepe, Bonk und Co., habe ich vorhin mal schnell durchgeguckt, ja eigentlich lediglich, oder haben sich lediglich bis in den Bereich um die Erholungsmarken nach dem Crash vom 10.10. erholt. Also im Grunde genommen sind sie wieder reingestiegen. Wir hatten den 10.10., haben alle eine Klatsche gekriegt, dann kam die Gegenbewegung und jetzt handeln die im Grunde genommen alle in dieser seitwärts, so das mehrtägige Seitwärtsphase, bevor wir dann im Endeffekt wieder so ein Wegbröckeln gesehen haben. Das muss man mal sagen, dass das vielleicht so ein bisschen, ja, also ist jetzt nicht so, dass die morgen schon am All-Time-High sind, sondern wie du schon gesagt hast, sie sind meilenweit entfernt.
Was ja potenziell auch eine Chance darstellt, je nachdem, was man jetzt von diesem Narrativ hält oder welche Perspektiven man hier zuschreibt. Optimistisch zeigen sich beispielsweise Analysten bei Messari, die haben noch zu Jahresende von einer Säuberung gesprochen in 2025, die der Markt auch dringend benötigt hat, also eine Meme-Coin-Säuberung. Und sehen jetzt aber tatsächlich für 2026 einen Comeback. Begründung ist einfach, Retail kehrt immer zurück, wenn Langeweile einsetzt. Die hatten wir auf jeden Fall Ende Dezember. Aber auch ein Beispiel aus der Vergangenheit, nach dem FTX Kollaps sozusagen, waren Meme-Coins in 2023 und 2024 tatsächlich die erste oder das erste Narrativ, was wirklich in Schwung kam, also mit Pepe, Bong, Quiff, wie auch immer, wo dann auch Microcaps zu Milliardencaps wurden. Außerdem gibt es heute die etablierte Infrastruktur. Wir haben namentlich Solana als Highspeed-Blockchain, die sich zum Beispiel auch mit Upgrades wie Firedancer jetzt solche virale Use-Cases mehr und mehr vorknüpfen wird und vielleicht auch darauf setzen könnte, weiter pushen könnte. Wir haben Plattformen wie Pumpfun, die das Ganze ja industrialisiert haben. Ein CryptoQuant-Analyst zeigt jetzt auch auf die Meme-Coin-Dominanz unter Altcoins. Diese steht inzwischen in einer Zone, die einen historischen Boden darstellt und auf die in der Vergangenheit große Meme-Coin-Seasons folgten, beispielsweise die ich gerade genannt habe. Jetzt so ein bisschen die Vermutung, dass wir hier diesen Tiefpunkt erreicht haben und wir vor diesem ersten Rebound stehen. Messari glaubt, dass es tatsächlich erst so richtig losgeht, wenn Bitcoin wieder über 100.000 handelt, wobei dann aber auch vor allem neue Meme-Coins in den Space stoßen könnten und alte Vertreter outperformen könnten. Ich meine, es sind sehr schnelllebige Spaces. Unwahrscheinlich, dass so Sachen wie Pepe oder Bonk, ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster, aber wie du schon gesagt hast, neue Allzeithochs erreichen. Vermutlich dann doch eher neuere Coins, wie jetzt White Whale ist sehr beliebt aktuell, in 3 Monaten 1000% gestiegen. Fast wieder wie in guten alten Zeiten. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was es mit diesem Memecoin auf sich hat. Ich weiß halt nur, dass der gerade die Runde macht und tatsächlich auch den ein oder anderen Crypto-Trader, siehe hier, reich gemacht hat. Meme-Coins laufen ja bekanntlich als größter Risk-on-Play deutlich vor Bitcoin und anderen Majors. Wir haben das mal mit Fartcoin auch besprochen im letzten Jahr. Vielleicht sind sie hier sowas wie der Canary in the Coal Mine, also quasi der Leading Indicator zu größtem Risk-on. Glaubst du, Stefan, dass wir viel Luft noch nach oben haben, so wie ich es gerade gesagt habe, oder wie Massari es beispielsweise sagt? Und siehst du Memecoins möglicherweise auch als Leading Indicator für weitere Gains bei Bitcoin?
Ja, also zuallererst, das passt dann auch mit diesen 3 Monaten. Diese White Whale-Geschichte kommt ja von diesem einen Trader, der ein Jahr lang, glaube ich, sich gestritten hat, Maxi, und sein Geld nicht rausbekommen hat. Das hat dann große Runde gemacht. Maxi hat dann irgendwann nachgegeben, hat gesagt, wäre alles Missverständnis gewesen. Sie hätten das geprüft, dann haben sie ihn ausgezahlt. Dann haben sich andere beschwert und gesagt, sie wären auch noch bei Maxi blockiert. Dann ging's ja los von wegen, Maxi wäre insolvent. Dann hieß es ja, zieht alle euer Geld ab. Das hat dieser Mr. White Whale auch groß propagiert. Und ich glaube, daraufhin hat dann entweder er selber oder in seinem Dunstkreis gesagt, ey, komm mal, du hast gerade so viel Attention auf Krypto-Twitter, lass uns mal schnell einen Coin launchen. Man sieht auch, der Whale hat da so ein Pump-Fun-Tablette, also wird dann natürlich stilecht auf Pump-Fun gelauncht. Warum hat der einen Vorteil? Wenn es nach Norden geht, wir haben keine Chart-Historie, was haben wir dann? Wir handeln in Uncharted Territory, das heißt, niemand kann sagen, wie hoch geht es. Und wir wissen, es gibt immer eine Möglichkeit zu sagen, die ersten Schwellen sind immer so 1 Milliarde, 2 Milliarden, 3 Milliarden, das sind immer so 2, 3, das sind quasi die Schwellen, bei denen Memecoins sich im Endeffekt dann auch mit den vorherigen messen müssen, also so weit war WIF gelaufen, so weit war Bonk irgendwann mal gelaufen, das sind so eine Bereiche, wo die dann im Endeffekt vielleicht dann auch ihren Zenit sehen. Generell ist aber immer schwer bei Memes zu sagen, wie viel Luft nach oben die noch haben. Rein charttechnisch, und da gehe ich jetzt sozusagen auf Bonk, Wiff und Pepe, die schon eine Charthistorische haben, habe ich erstmal vorhin durchgeguckt. Die haben alle ihren Downtrend ausgehend vom Hoch im Sommer 25 gebrochen, sind im Daily Chart allerdings kurzfristig überkauft. Was dann auch so ein bisschen den Setback in den letzten 12, 18 Stunden erklärt. Die waren quasi übers Wochenende, haben die vor allen Dingen am Samstag nochmal richtig Gas gegeben. Und dann sind sie jetzt im Zuge dessen, dass wir gestern Abend so ein bisschen gesehen haben, dass der Gesamtmarkt, ne, Bitcoin in Richtung 93 gelaufen, Ethereum ein bisschen angestiegen und so, da haben die Leute wieder ein bisschen zurückgeswitcht, Gewinne mitgenommen. Ich habe dann mal direkt geguckt, okay, wie sieht's im Weekly aus? Einfach mal auf den RSI gucken. Da hätten sie noch Platz, wenn man sie mit ähnlichen Pumps wie Ende 2024, also Ende 24, Anfang 25, sowie dann halt nochmal im Sommer 25 vergleicht. Das heißt, da hätte der RSI, ist da noch nicht, bei weitem nicht überkauft oder so. Das heißt, wenn wir so einen Run sehen, dann ist da durchaus vorstellbar, dass man noch einige Wochen da irgendwie so weitergehen könnte. Insofern, ich würde da einfach gesagt charttechnisch rangehen. Und als maximales Kursziel, ne, und ich lasse dieses, alle rennen auf ein neues All-Time-High, da springen wir jetzt bitte mal nicht hinterher, nur weil irgendwelche Krypto-Twitter-Menschen, die wahrscheinlich große Bags halten, die in Dubai sitzen, sich gegenseitig jetzt die ganzen Projekte wieder zuschanzen. Ein Kursziel, realistisch, rein charttechnisch betrachtet, so ein bisschen das Golden Pocket der aktuellen Erholungsbewegung. Also im Grunde genommen die Tiefs der, ne, vor 1, 2 Monaten, das Hoch aus dem Sommer, die einfach mal angelegt, 61er Fibonacci gelegt. Das wäre mal als Beispiel, ich habe mal herangezogen, bei Bonk roundabout noch gute 110% Kurspotenzial, die wir da noch hätten. Also eine Verdopplung wäre noch drinne. Wir wären dann immer noch eine ganze Ecke weg vom All-Time-High. Das wäre aber, wo man sagt, in so einer Erholung, wenn ein bisschen Druck drauf ist auf der Leitung, ist das 61er gerne mal das Ziel. Aber wie gesagt, no financial advice. Und die Dinger, vor allen Dingen eins noch, bloß nicht anfangen mit Hebel zu handeln, sondern die Volatilität macht da die Bewegung und nicht der Hebel, weil so ein Ding, ne, steigt mal schnell 40% von einem Tag, haben wir gesehen, dann gibt's aber auch mal 10, 15, 20% Rücksetzer. Wenn ihr dann anfangt mit einem Hebel, was auch immer, da zu arbeiten, dann seid ihr schneller liquidiert als und so. Insofern da mal ein bisschen aufpassen. Aber lass uns mal vielleicht weg von den Meme-Coins ein bisschen zu substanziellerem. Denn auch bei Bitcoin haben wir gesehen, ihr seht selber, 93.000, mal wieder eine Bewegung gesehen. Wir sind jetzt auch auf dem Monatshoch gelaufen. Und also Monatshoch in diesem Monat logischerweise. Und wir laufen auch langsam in die Bereiche der Dezember-Hochs optimalerweise rein. Und wir sehen, und das war tatsächlich interessant zu sehen, dass am letzten Freitag, wir hatten ja letzte Woche eine extrem verkürzte Handelswoche und auch die ersten Tage in 2026, wir wissen, Mittwoch hatten wir Silvester, Donnerstag war Dann für alle Feiertag, auch in den USA. Freitag war dann der erste Tag, wo da wieder normaler Handel war. Und was haben wir gesehen? Massive oder vernünftige Zuflüsse bei den Bitcoin und Ethereum ETFs. Alle zusammen, du hast es gesagt, ja, 650 verschwankt leicht, 650 sagen die einen. Das sind nur, wenn man Bitcoin und Ethereum anguckt, an Inflows am First Trading Day von 2026. Wenn wir jetzt mal ein bisschen gucken nach den Wochen zuvor, seht ihr hier links im Chart, da gab es ja deutliche Abflüsse nochmal. Jetzt zumindest mal so eine Art Stabilisierung. Bitcoin logischerweise wieder am stärksten, Ethereum ganz ordentlich, XRP wieder wart ein bisschen was. Solana hat die ersten Abflüsse, glaube ich, gesehen in der Woche. Das sind in den Vorwochen gab es bei Solana immer eher Zuflüsse. Also man kann zumindest mal sagen, Vorsicht, da ist ein bisschen was passiert. Und insbesondere bei BlackRock gab es mit 346 mal wieder Zuflüsse, weil die hatten auch in den letzten Monaten, November und Dezember ja vor allen Dingen, deutliche Abflüsse zu verzeichnen. Insofern das so ein bisschen Kurs stabilisieren vielleicht.
Ich kann mich erinnern an die zahlreichen Folgen im Dezember und generell im echt miesen Q4 letztes Jahr. Da haben wir immer wieder gesagt, dass Sachen wie ETF-Zuflüsse, was machen Long-Term-Holder und so weiter, das sind die entscheidenden Sachen. Wenn wir jetzt also hier tatsächlich so eine positiven Anzeichen bei den ETFs sehen, dann ist das tatsächlich ein Indikator dafür, dass wir hier eine strukturelle Wende auch im Bitcoin-Markt geschehen haben. Weitere zuversichtliche Daten gibt es auch in Sachen On-Chain und ich habe es gerade auch schon angesprochen, Long-Term-Holder. Diese wurden ja auch in Q4 für den massiven Abverkauf bei Bitcoin verantwortlich gemacht, hatten das auch in der Spezialfolge angesprochen, dass Analysten hier aber schon eine Sättigung sehen und tatsächlich gibt es erste Anzeichen davon. Wir sehen hier gerade im Chart den Long-Term-Holder-Supply-Change in den letzten 30 Tagen und aktuell, das erstmalig seit Juli, haben wir tatsächlich Netto-Zuflüsse bei den Long-Term-Holdern. Das soll schon was heißen. Das heißt zwar nicht unbedingt, dass die Long-Term-Holder kaufen, weil wenn man sich immer fragt, wie wird das gemessen, ne? Long-Term-Holder ist man, nachdem man 155 Tage Bitcoin gehalten hat. Hat man also vor 155 Tagen gekauft, dann ist man jetzt automatisch zum Long-Term-Holder, ohne dass man jetzt vielleicht unbedingt nachgelegt hat. Was wir aber wissen ist, mit dem einfach nichts tun kann eine Wallet automatisch zum Long-Term-Holder werden. Also zumindest werden keine Coins abgestoßen. Das senkt dann, wie auch in der Analyse zum Neujahreswechsel, wie auch immer, den Verkaufsdruck. Und bei dem Stichwort Verkaufsdruck oder abnehmender Verkaufsdruck zeigt sich auch erstmal das Ganze an den Börsen. Wir haben es auch oft in Q4 gesehen. Binance und Coinbase waren vor allem während der US-Handelssession Netto-Verkäufer von Bitcoin. Beim aktuellen Anstieg aber sehen wir ein ganz anderes Bild. Binance-Trader kaufen die aktuelle Rallye stark oder beziehungsweise auf Binance wird mehr gekauft als verkauft. Und das deckt sich dann auch beispielsweise mit den Stablecoin-Zuflüssen, die du angesprochen hast, beziehungsweise der Coinbase Premium Index, um zu schauen, was auf Coinbase los ist, der zeigt zumindest in die richtige Richtung. Also wir haben ja hier zwar immer noch einen Abschlag, aber der nimmt deutlich ab und geht in Richtung Aufschlag, beziehungsweise in Richtung Erholung. Also das würde dann bedeuten, dass auch in der US-Handelssession mehr gekauft wird. Und damit sich diese positiven Anzeichen bestätigen, müssen wir demnach auf den richtigen Neujahresstart der US-Händler schauen. Viele Trader, die sind ja, das ist gerade gesagt, viele Feiertage, verkürzte Handelssession, die sind ja vor dem 5. Januar, also heute gar nicht wirklich am Start. Die kehren heute alle wieder zurück an den Schreibtisch und da ist dann die Frage, was passiert dann? Sehen wir hier vielleicht ein Follow-through oder dann doch wieder diesen typischen, der Fake-Out wird abverkauft? Womit rechnest du persönlich, Stefan? Auch in Bezug auf die positiven Anzeichen, die ich jetzt hier genannt habe?
Ja, zumindest der Montag war, was hatte ich die Statistik gesehen? Die letzten 9 der 11 Montage gab es einen drüber. Also im Endeffekt, alle sind so aus dem Wochenende gekommen, so, es gibt ein bisschen was. Wochenendvolumen gering, hat dann im Grunde genommen für eine Erholung gesorgt. Dann wurde immer in der Asien, in der Asia-Session, in der Europa-Session noch ein bisschen gekauft. Und dann so gegen 16 Uhr, 16:30 auf Montag oder so, kam dann auf einmal von Geisterhand, jemand auf einmal und verkaufte ab. Man hat ja im Endeffekt gesagt, State Street war da einer der Beteiligten, die immer massiv dann den Markt wieder runtergeklopft haben, weil die als Algorithmus betriebenes Trading Desk auch das Volumen erzeugen können, um im Endeffekt so eine Abverkäufe auszulösen. Wird man mal sehen. Wir sehen zumindest mal, vielleicht charttechnisch einfach gesprochen, dass der Bereich um 80.000 nun erstmal zu halten scheint. Wichtig. Und wir uns nun wieder in Richtung Oberkante der seit Ende November laufenden Range orientieren. Da gehen wir später gleich noch genauer drauf ein am Ende. Und dass der Abgabedruck durch US-Investoren, wie hier im Coinbase Premium Index zu sehen, deutlich abgenommen hat und dann die ETFs letzten Freitag mal wieder ordentliche Zuflüsse verzeichnet haben, ist ein Hoffnungsschimmer. Jedoch muss der Coinbase Premium wieder dann eigentlich auch nachhaltig ins Positive drehen. Erst dann wäre im Grunde genommen so richtig von neuem Kaufinteresse der Wall Street zu reden. Immerhin haben wir, wenn man mal auf Stablecoins guckt, zuletzt wieder Inflows gesehen bei den Stablecoins von 81 Milliarden. Also ein Sprung um 30 Milliarden. Das ist ja im Endeffekt eine Menge Geld, muss man ja einmal sagen. Und das zeigt, dass Anleger zumindest mal wieder vermehrtes Interesse zeigen. Noch ist die aktuelle Anstiegsbewegung aber meiner Meinung nach persönlich technischer Natur. Wichtig wäre kurzfristig dann eine nachhaltige Rückeroberung, das nehme ich mal vorab vielleicht, des Jahreseröffnungskurses aus 2025, nicht wundern. Also der Opening-Kurs von 2025, den hatten wir nämlich unterschritten, weshalb Bitcoin dann auf Jahressicht was minus 6% gemacht hatte. Den müssen wir wieder zurückerobern. Das ist eine wichtige Marke. Die haben wir auch im Dezember nie nachhaltig rausnehmen können. Verläuft bei ungefähr, je nach Börse, 93.580 circa. Und das am besten auf mehrtägiger Basis. Aber welche Marken wir dann generell im Blick haben sollten, thematisiere ich dann wie immer am Ende des Podcasts. Also dranbleiben.
Genau. Was mich auf jeden Fall zuversichtlich stimmt, ist, dass Michael Saylor gerade wieder seinen nächsten Bitcoin-Kauf angekündigt hat. Und das sind nur 1200 Bitcoin. Und das zeigt mir, dass das auf jeden Fall nicht dazu geführt hat, dass wir diesen Anstieg gesehen haben. Also von daher sehe ich keinen Fake-Out. Es gibt aber durchaus Gefahren, über die wir reden müssen. Eine davon ist die Gewinnmitnahme durch Short-Term-Holder. Wir haben gerade über Long-Term-Holder gesprochen. Jetzt kommen wir mal zu den Short-Term-Holder. Besser gesagt hier im Chart die Short-Term-Holder-Profit-Ratio. Kurzfristige Anleger, die realisieren nämlich zum ersten Mal seit Monaten wieder Gewinne. Das heißt, sie verkaufen aktiv, muss man ja sagen. Und auf der einen Seite zeigt das, dass neue Short-Term-Holder in den Space gedrungen sind und sich möglicherweise auch eine neue Basis um den aktuellen Kurs gebildet hat, so roundabout $90,000, wo wir ja auch Ende Dezember wirklich stagnierten teilweise, so knapp darunter. Auf der anderen Seite bedeutet realisieren natürlich halt auch, ich habe es gerade gesagt, verkaufen. Ergo könnte das den Kurs wiederum deckeln oder weiteres Aufwärtspotenzial zumindest deckeln. Ich bin also noch so ein bisschen unentschieden, wie diese Metrik konkret zu werten ist. Andere Analysten sagen beispielsweise, dass Gewinne von neuen Marktakteuren einfach ein bullischer Indikator ist oder ein Indikator für bullisches Momentum. Also Neulinge machen Plus, die wollen dann am Ball bleiben. Der Kurs steigert sich weiter nach oben. Fakt ist, nach oben hin ist auf jeden Fall noch reichlich Resistance, durch die wir uns dann aber erstmal durchkämpfen müssen. Mehr dazu ebenfalls in Stefans Analyse gleich. Skeptisch macht mich zudem die mittel- bis langfristige Entwicklung bei den Stablecoin-Zuflüssen. Da gibt es auch einen interessanten Chart von CryptoQuant. Hier sehen wir das Wachstum der Marktkapitalisierung auf 30 Tage gesehen, der zwei größten Stablecoins, Tether und USDC. Und man sieht es eigentlich schon bei USDC, da ist es eher abnehmend, während es bei Tether halt stagniert. Es gibt zwar erste Zuflüsse zu den Börsen, die du gerade angesprochen hast, aber ohne eben ein Wachstum der Marktkapitalisierung könnte sich das eben nur als kurzfristiger Effekt erweisen. Also stagniert dieser Wert weiterhin, wäre das ein Zeichen dafür, dass tatsächlich kein frisches Geld, zumindest aus dieser On-Chain-Richtung, keine frische Nachfrage in den Markt fließt, beziehungsweise halt auch keine nennenswerte Nachfrage entsteht. Ich befürchte daher also, bis wir hier irgendwie einen Anstieg sehen, dass der Sprung bei Memes und Bitcoin vielleicht keine realen Zugewinne sind, sondern einfach so eine kryptointerne Rotation, weil allen so ein bisschen langweilig geworden ist. Davon, glaube ich, muss man erstmal am Anfang ausgehen, zumindest bis sich dann nennenswerte Zuflüsse zeigen, halt auch bei den Stablecoins oder den ETFs. Also wir müssen hier eine nachhaltige Entwicklung sehen, die jetzt nicht nur auf ein, zwei Tagesbasis bleibt und natürlich halt auch, und da kommst du nachher ins Spiel, die signifikanten Resistance-Zonen erobert werden.
Ja, aber vielleicht nochmal erst eine Sache, wo jemand das kurzfristig bestätigt, der auch sagt, vielleicht ist diese Erholung zeitlich dann auch ein Stück weit limitiert. Willy Wu sollten zumindest mal die Leute von euch, die schon länger am Ball sind, kennen, ansonsten einfach mal bei Twitter eingeben. Ist ein Bitcoin-Analyst, der sich auch häufig anschaut, was passiert eigentlich auf der Chain selber. Und er sieht nämlich mit Blick auf die Aktivität im Bitcoin-Netzwerk selber eher einen kurzfristigen Aufschwung im Januar aufgrund einer Stabilisierung der Liquidität, aber bislang halt noch nicht mehr. Und mit Blick auf die Transaktionen und Gebühren, das ist das, was ihr hier im Chart rechts seht, da sagt er sogar, sieht es makrozyklisch betrachtet eher bärisch aus. Der Markt sieht, was das angeht, Zitat von ihm, aktuell eher wie ausgestorben aus. Also insofern, er sieht auch eher noch Januar, können wir erstmal eine Gegenbewegung sehen. Vielleicht Meiner Meinung nach geht die sogar noch ein bisschen länger, aber es deckt sich so grob mit dem, was ich auch sehe, dass wir eher technisch sind und dass wir auch diese überverkauften Zustände, die hatten etc., dann mal eine Gegenbewegung, Market Maker machen ihr Übriges, die sehen natürlich, wie immer mehr Leute shorten, dann werden die Shorts auch mal abgeholt, das ist dann zusätzliche Interesse für die Market Maker, den Kurs auch mit hochzudrücken. Aber vielleicht zum Abschluss nochmal was Bullischeres, kann man sagen, oder was Bullisches, der Vergleich zu Gold. Und zwar, ihr wisst, wir haben immer wieder gesagt, oder einige haben gesagt, Gold läuft voraus. Wenn Gold dann im Endeffekt stagniert oder Gold abgibt, dann wird Bitcoin mit einem bestimmten Lag nachziehen. Das, der Chart wurde dann immer hin und her geschoben, wie viele Wochen es doch sein. Im Endeffekt hat das so bislang nicht funktioniert. Wir wissen, Gold, Silber haben ihr eigenes Ding gemacht und Bitcoin links liegen lassen. Das muss man ganz klar für 2025 so sagen. Jedenfalls ist es so, dass dieser Chart ist wohlgemerkt ein 2-Wochen-Chart, ne? Also eine Kerze gleich 2 Wochen, hat in der Vergangenheit, und deswegen hat er meine Aufmerksamkeit bekommen, weil ich sowas immer interessant finde, zu sehen, dass wenn etwas über einen längeren Zeitraum bisher funktioniert hat, 4 von 4 Malen in diesem Fall, hat das zumindest mal einen Wert, dass man es auch mal präsentieren kann. Und zwar hat der Chart, das ist ein Bitcoin-zu-Gold-Chart, zuverlässig einen Boden bei Bitcoin indiziert seit 2015. Jedes Mal, oder war jedes Mal der Boden drin, wenn er gegenüber Gold im 2-Wochen-Chart einen RSI von 35 erreicht hat. Jetzt sind wir quasi genau wieder an dieser Unterkante, wie man hier sieht, angekommen. Also der Bereich so, ja, 35 bis 38 im RSI ungefähr. Wie man hier sieht, dreht er auch gerade. Das heißt, Bitcoin probiert gegenüber Gold ein wenig Boden gut zu machen. Und zudem, wenn man hier noch guckt, ist das auch im Chart rein technisch so ein Bereich, wo so ein horizontaler Support ist aus dem, ja, aus dem Jahr 2024 irgendwann, Mitte 2024. Das stützt halt zumindest mal die These, dass die Chance auf eine Erholung in Richtung 100.000 vielleicht auch mehr zumindest mal gegeben sein könnte. Und wie ich bereits in meinem YouTube-Livestream gestern beschrieben habe, rechne ich persönlich ein bisschen mehr als Willy Woo mit einer Erholung so bis Mitte, Ende Februar irgendwann. Interessanterweise, und die waren mal, vielleicht so ein bisschen zurückgreifen mal, was wir damals in den vorherigen Bullruns gesehen haben, da waren die Bitcoin-Miner ja immer ein zuverlässiger Indikator dafür, wenn die langsam losgelegt haben, ist der Bitcoin-Preis gerne mal hingelaufen, das heißt, die waren auch so ein Frühindikator, und man konnte jetzt bei den, bei einigen Bitcoin-Minern zumindest mal, bei Cypher Mining, bei Iris Energy zum Beispiel, konnte man Bodenbildungstendenzen in der letzten Woche und kurz vor Weihnachten bereits sehen. Und die haben nämlich dann am vergangenen Freitag, wo wir auch die starken Inflows bei Bitcoin in die ETFs gesehen haben, haben die teils zweistellig im Wert zulegen können. Insofern, das stützt vielleicht auch die These, dass wir dort auch so eine Bodenbildung, Gegenbewegung sehen, weil die hatten auch von ihren Jahreshochs nämlich innerhalb von, ich weiß nicht, 6-8 Wochen teilweise 50% mehr abgegeben, haben jetzt erstmal einen Boden gebaut. Insofern, das deckt sich so ein bisschen, dass jetzt auch Bitcoin vielleicht erstmal wieder loslegen kann, Johannes.
Ja, auf jeden Fall schön zu sehen, dass sich die Anzeichen mehren. Auf jeden Fall besser, als wenn wir jetzt gleich mit einer Korrektur ins neue Jahr gestartet wären. Neues Jahr, altes Spiel. Makro bleibt für uns im Fokus jetzt in diesem Fall. Und auch diese Woche gibt es reichlich Daten, die das Marktgeschehen bei Bitcoin und Co. beeinflussen dürften. Stefan, welche sind das?
Ja, wir gucken dann mal ganz einfach rüber auf investing.com. Hier seht ihr es, hier die Übersicht. Diese Woche viel los. Wir haben tatsächlich in, ja, für uns knapp 2 Stunden oder roundabout 2 Stunden kommen die ersten Manager-Indizes aus den USA für das verarbeitende Gewerbe. Wichtig dahingehend, dass der Wert die ganze Zeit unter 50 verharrt. 50 heißt, auch die Industrie in den USA schrumpft. Und sehen wir da eine Stabilisierung und womöglich auch mal wieder, dass die Prognose tatsächlich geschlagen wird, wäre das definitiv ein gutes Indiz, weil ich rechne aktuell damit, dass eher positive Daten auch positiven Einfluss auf die Kurse haben. Zur Wochenmitte kommen dann die ISM-Manager-Indizes für den Dienstleistungssektor sowie der Joel-Stellen-Report, sieht man hier. Und dann tatsächlich wird es spannend, meiner Meinung nach, vor allen Dingen am Freitag. Wir haben Donnerstag noch Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Aber vor allen Dingen Freitag wird es spannend, wenn dann die Non-Farm Payrolls kommen, also der große Arbeitsmarktbericht aus den USA. Ihr seht es, sieht weiterhin nicht so dolle aus. Arbeitslosenquote war ja zuletzt auch deutlicher gestiegen als erwartet, wird jetzt um 0,1% niedriger erwartet. Aber die Zahlen dürften am Freitag definitiv für Bewegung sorgen, weil das sind auch Zahlen, auf die auf jeden Fall die FED schaut. Ne?
Mhm. Alright, dann zum Abschluss jetzt noch der Blick auf das technische. Bitcoin handelt bei 93.000 und damit dem höchsten Wert seit dem 11. Dezember und schiebt damit auch an die Vormonatshoch, beziehungsweise möchte da auch attackieren. Welche Chartmarken müssten jetzt nachhaltig durchbrochen werden und welche Kursziele wären bei einem Ausbruch auf neue Hochs vorstellbar, Stefan?
So, ich habe mal den Chart auch extra schön groß gemacht, damit ihr das sehr schön sehen könnt. Ja. Bitcoin schiebt sich aktuell an die Widerstandszone ran. Das ist im Grunde genommen dieser blaue Bereich hier, den ihr seht. Ne? Da ist auch genau in den Supertrend, das ist das gepunktete hier, einmal rangelaufen. Und diese Zone verläuft so grob zwischen 92.880 und 94.1. Dazwischen liegt, wie gesagt, dieser Anfangskurs des Vorjahres bei 93.600 knapp. Der wiederum wäre so ein wichtiges Indiz, wenn wir den per Tagesschluss rausnehmen. Aber durch den heutigen Anstieg, und das seht ihr hier, das ist diese orangene Linie hier, haben wir zumindest erstmal, das erste Mal seit 26. Oktober, wohlgemerkt, wieder die 50-Tage-Linie, die EMA 50 zurückerobert. Kurzfristig handeln wir oberhalb dieser Marke und im Endeffekt, die ist so ein bisschen vielleicht auch das Zünglein an einer Waage. Können wir uns nämlich oberhalb der EMA 50 bei roundabout 91.500 gerade stabilisieren, besteht eine gute Chance, dass wir nochmal in den Bereich um die Dezemberhochs laufen, 94.600 Pi mal Daumen, können wir die dann endlich rausnehmen, ne? Und ich hatte das rausgelöscht, aber ich hatte im letzten Invest tatsächlich genau gezeigt, dass wir haben, ne, diese Range, ich mache die jetzt hier gerade mal live rein, die müssen wir im Endeffekt hier rausnehmen per Tagesschluss. Dann haben wir eine Chance, hier höher zu laufen in diesem gelben Bereich. Das wäre roundabout der Bereich 95.600, 96.000. Schaffen wir da reinzulaufen und übernehmen den raus. Dann haben wir tatsächlich eine ganze Ecke mehr Platz in den Bereich grob 98.200, 99.000. Hier grob diese Zone hier eingezeichnet, da reinzulaufen, weil da findet sich interessanterweise dann auch schon langsam eine wichtige gleitende Durchschnittslinie, die wir ja verloren hatten, Anfang November endgültig und seitdem handeln wir drunter. Das ist die 200-Tage-Linie und das ist auch so ein bisschen vielleicht der Bereich, sag ich mal, um vielleicht das maximale Kursziel für die nächsten sieben Handelstage, der bewegt sich meiner Meinung nach so ungefähr zwischen 100.000 und 101.5. Da haben wir die 200-Tage-Linie. Da haben wir auch den Short-Term-Holder-Realize-Preis. Der ist mittlerweile auch ungefähr bei Pi mal Daumen 100.000. Und an der Oberkante haben wir dann auch noch die Tagesschlusskurse. Seht ihr hier ungefähr auch vom Anfang November, wo wir die waren immer wieder Support gewesen und dann hatten wir die durchbrochen. Das heißt, logischerweise werden die jetzt bei ungefähr 101,5 dann wieder Resist. Insofern, das ist so der Bereich, der dann optimalerweise vielleicht sogar in den nächsten sieben Tagen jetzt angelaufen werden kann, wenn die Bullen weiter aufs Tempo drücken und vor allen Dingen diese Range, die ich hier eingezeichnet habe, nun endlich mal nach oben auflösen.
Ja, und welche Marken müssen wir im Blick behalten, sollte Bitcoin den Ausbruch über die 50-Tage-Linie nicht bestätigen können und er wieder dann doch gen Süden tendiert?
Ja, ihr seht es, ne? Ich habe gesagt, hier die 50-Tage-Linie, die müssen wir halten. Wenn wir die nämlich aufgeben, dann wäre das sehr schnell ein Retest irgendwo in den Bereich hier um die 20-Tage-Linie. Das ist so der Bereich 89,3, 89,4. Das wäre auch nicht so weiter schlimm, solange das dynamisch geschieht. Ne? Also wenn wir im Grunde genommen so ein Spike Intraday, also quasi wir kommen hier nochmal zurück, laufen hier rein, prallen dann aber auch schnell dynamisch wieder genau ab, wäre das im Grunde genommen nur so ein schnelles Abfischen. Das sollte optimalerweise verteidigt werden. Maximal könnte ich mir noch vorstellen, dass der Hintergrund ist, wir haben jetzt seit Jahresanfang zwei CME-Gaps gerissen. Das heißt, wir haben bei den Futures jetzt zwei Gaps, die wir schließen müssen. Und das wäre dann im Endeffekt die Marke von ungefähr 87,2. Also diese Zone hier, Pi mal Daumen. Je nach Börse ungefähr hier diese Marke horizontal. Ihr seht auch, die wurde hier um die Weihnachtstage immer wieder verteidigt. Die haben wir nicht mehr aufgegeben dann. Das ist also wichtig. Dann geben wir die dann per Tagesschlusskurs auf. Wäre das dementsprechend bärisch zu werten, könnte dann nämlich bedeuten, wir laufen an diese Tiefs um ja 86,4, 86,3. Und da müssen wir uns definitiv stabilisieren, weil ansonsten droht schnell eigentlich der Bereich um 83,8. Das wäre das Dezember-Tief, also das Vormonatstief vom 1. Dezember. Das könnte angelaufen und damit dürfen wir dann auch die Wahrscheinlichkeit wieder zunehmen, dass wir dann womöglich doch nochmal ein Washout sehen und wirklich die ganze Strecke, also alles, was wir uns erkämpft haben, wieder aufgeben müssen, im Bereich bis in das Tief vom, was ist das, 21. November bei 80.500. Das wäre der maximale Kurs auf der Unterseite, sehe ich allerdings, ne, nur zur Beruhigung, sehe ich aktuell nicht. Ich sehe eher tatsächlich höhere Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse, zurück an die Oberkante dieser Range und optimalerweise dann womöglich in den Bereich so 98.000 bis 100.000. Ob wir das wirklich diese Woche schon schaffen, wird man sehen. Dürfte auch von den Zahlen abhängen. Managerindizes, großer Arbeitsmarktbericht hatten wir angesprochen. Das dürfte dann ein Zünglein an der Waage werden. Also sprich, wie wird sich die Wall Street verhalten? Das heißt, immer fleißig auf die ETFs schauen, die Zuflüsse und Coinbase Premium im Blick haben. Ich glaube, da macht man nicht so viel falsch.
Ja, danke dir, Stefan. Wir sind damit auch am Ende gekommen. Schaut auch gerne öfter auf der BTC Echo App vorbei, holt euch die auf jeden Fall, so habt ihr jederzeit alle relevanten News aus dem Crypto-Space und die Entwicklung bequem auf Abruf und natürlich ohne Werbung. Und über ein Plus-Abo bekommt ihr zudem Zugriff auf exklusive Analysen, spannende Hintergrundrecherchen, viele, viele Prognosen und natürlich auch die Chart-Analysen von Stefan in schriftlicher Form. Nochmal viel, viel umfangreicher natürlich auch. Und ich würde sagen, wir danken euch damit fürs Einschalten und Zuhören. Am Mittwoch dann, wie gewohnt, das erste Update, Marktupdate live, wo Stefan und ich dann ja vielleicht auch noch die anderen ein oder anderen Altcoin-Charts schauen mit weiteren Chart-Analysen und vielen Einordnungen. Bin gespannt, was sich bis dahin tut. Vielleicht sind wir damit dann ja schon ein Stückchen höher. Wir werden es sehen.
Definitiv, ja. Ich würde einfach sagen mal bis Mittwoch. Auf jeden Fall indizieren die Bollinger Bänder, Johannes, dass es volatiler bleiben könnte. Das heißt, die Bewegungen dürfte man sich nicht verwundern, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Druck sehen und diese lange Phase um Weihnachten nochmal wieder, dass wir die auch verabschieden können. In diesem Sinn, bis Mittwoch, ihr Lieben.